Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist mir eine große Freude, dass ich heute den Gastredner Helmut Kiesel, Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Heidelberg, ansagen darf im Rahmen der Nietzsche-Ringvorlesung. Eine große Freude auch deshalb, weil es immer schön ist, einen guten alten Bekannten wiederzusehen. Und eine große Freude auch deshalb, weil Helmut Kiesel sicher unter den Anwesenden nicht unbekannt sein dürfte. Das heißt, ich kann es relativ kurz machen mit meiner Vorstellung. Für Helmut Kiesel ist neben ideengeschichtlichen und ästhetischen Aspekten die historische Dimension für Literatur ein ganz wesentlicher Bestandteil. Diese Affinität zur Historiographie zeigt sich schon in seiner Dissertation über literarische Hofkritik von Sebastian Brandt bis Friedrich Schiller, mit dem Helmut Kiesel 1977 in Tübingen promoviert wurde, nach einem Studium der Germanistik und Geschichte. Danach erfolgte die Habilitation mit einer Arbeit über das bis dahin wenig gewürdigte Exil- und Spätwerk von Alfred Döblin. Die literarische Trauerarbeit hat den Blick in der Döblin-Forschung und überhaupt in der modernen Forschung ganz entscheidend auf das Spätwerk gelenkt. Aber zu Herrn Kiesels wissenschaftlichem Profil gehört auch die Editionsphilologie und die Kommentararbeit, die ja hier in der Nietzsche-Ausgabe nun auch ein ganz wesentliches Element ist. Ich erinnere an die dreibändige Briefausgabe Lessing, Briefe an und von Lessing, ein dreibändiges Werk im Rahmen der Klassikerausgabe, der Lessing-Klassikerausgabe. Aber das geht noch weiter. Es betrifft auch Autoren der Moderne, Martin Walser, Erich Kästner, und das geht sogar noch ins Internationale, denn Helmut Kiesel hat auch Übersetzungen bedeutender Erzählwerke der deutschen Moderne für das amerikanische Publikum kommentiert. Ich nenne jetzt nur ein paar, weil man dann immer erstaunt ist, dass man die Titel dann wiedererkannt. Kafkas Verwandlung, Metamorphosis, das hätte man noch vielleicht gedacht, aber All Quiet on the Western Front, das wäre Erich Maria Remarque, Sie haben es erkannt. Also auch das zeigt die engen Verbindungen, auch die Helmut Kiesel mit den Vereinigten Staaten hat seit einer Gastdozentur in St. Louis und zeugt natürlich auch von dem internationalen Renommee. Einem größeren Publikum bekannt und sicher auch den meisten unter Ihnen ist aber Helmut Kiesel mit einer monumentalen literaturgeschichtlichen Arbeit, nämlich die Geschichte der literarischen Moderne, die im Rahmen der Beck-Literaturgeschichte erschienen ist. Ein wirklich monumentales Werk, eine ganz fundierte Einführung in die Literaturästhetik des 20. Jahrhunderts. Und da spielt natürlich Nietzsche eine ganz große Rolle. Und das bildet vielleicht gerade den Übergang für den heutigen Abend, um den es eigentlich geht, den ich eigentlich ansagen soll. Nietzsche-Faszination und Nietzsche-Kritik bei den Brüdern Ernst und Friedrich Georg Jünger. Für dieses Thema kann man sich keinen besseren Redner vorstellen als Helmut Kiesel, denn er ist nicht nur ein Nietzsche-Kenner, sondern wirklich ein Jünger-Spezialist. Dass Ernst Jünger 1895 geboren und 1998 gestorben, also mit dem Alter von 103 Jahren, eine wahre Jahrhundertgestalt, eine Jahrhundertgestalt mit allen Verwerfungen und Brüchen der literarischen Moderne, das muss ich, glaube ich, hier Ihnen nicht vorstellen. Ihm hat Helmut Kiesel zwei Monographien gewidmet, einen Vergleich mit Max Weber, in dem er sozusagen die unterschiedlichen Zugangsweisen zur literarischen Moderne reflektiert, einmal aus der wissenschaftlichen Sicht von Max Weber und einmal als literarische Vision aus der Sicht Ernst Jüngers. Und natürlich ist vor allem zu erwähnen die wirklich große und ganz sachliche, fundierte, gediegene Ernst-Jünger-Biografie, die uns die Figur und eine so schwierige Figur, und da könnte man seinen Bruder ja mit einbeziehen, zwei ganz bedeutende Repräsentanten der konservativen Revolution in Deutschland nun in ein neues Licht stellt. Auch noch an den Briefwechsel mit Karl Schmidt, den Helmut Kiesel ediert und kommentiert hat, sei schließlich erinnert, aber damit bin ich am Ende und Helmut Kiesel am Anfang, nämlich mit seiner Rede, auf die wir uns sehr freuen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich auch. Es ist für mich eine große Freude und Ehre, hier in Freiburg reden zu dürfen, an dieser bedeutenden Universität, aus der wir aus Heidelberg durchaus mit Bewunderung und oft mit Neid schauen. Das gilt auch für das germanistische Seminar. Und das, was ich jetzt sage, sind keine Schmeicheleien, sondern beruht auf gründlichen Recherchen und Befunden. Das Freiburger Germanistische Seminar wäre mit Abstand das beste germanistische Seminar in der Republik, mit weitem Abstand, wenn es Heidelberg nicht gäbe. Nur deswegen, weil wir da sind, ist der Abstand zueinander nicht ganz so groß, der Freiburger. Aber ich freue mich sehr, hier reden zu dürfen vor geschätzten, verehrten Kollegen Jochen Schmidt, Achim Auenhammer, Sabina Becker, Barbara Neimeyer, einigen anderen noch. Und danke für die Einladung. Damit aber nun zum Thema. Werner Sombart, das ist bestimmt hier schon zitiert worden, hat 1915 gesagt, wenn Ausländer über den gegenwärtigen Krieg philosophieren, so kommen sie seltsamerweise immer auf den einen Gedanken zurück: der Krieg von 1914 ist der Krieg Nietzsches. Der berühmteste deutsche Soldat neben dem Gefreiten dieses großen Kriegs ist Ernst Jünger, der vom 1. Januar 1915 bis zum 25. August 1918, also fast 4 Jahre, auf allen großen Schlachtfeldern der Westfront mitgemacht hat. Ich muss ein paar Dinge sagen, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat. In den Gräben und Schlachtfeldern des Westens mitmachen musste in der Champagne, an der Somme, Flandern 2, Cambrai, Michael-Offensive, Bapaume und so weiter. Vielfach verwundet, wie Jünger am Ende der Stahlgewitter seines berühmten Kriegsbuches in pedantischer Weise und mit einigem Stolz deutlich macht. Ich zitiere noch einmal, damit man ein bisschen etwas von diesem Autor hört und zu spüren bekommt, mit wem man es zu tun hat. Während der Langeweile des Liegens im Lazarett am Ende des Kriegs sucht man sich mannigfaltig zu zerstreuen. So vertrieb ich mir einmal die Zeit, indem ich meine Verwundungen zusammenrechnete. Ich stellte fest, dass ich von Kleinigkeiten wie Prellschüssen und Rissen abgesehen im Ganzen mindestens 14 Treffer, nämlich 5 Gewehrgeschosse, 2 Granatsplitter, eine Schrapnellkugel, 4 Handgranaten und 2 Gewehrschusssplitter aufgefangen hatte, die mit Ein- und Ausschüssen gerade 20 Narben hinterlassen hatte. In diesem Kriege, in dem bereits mehr Räume als einzelne Menschen unter Feuer genommen wurden, hatte ich es immerhin erreicht, dass 11 von diesen Geschossen auf mich persönlich abgegeben wurden. Ich heftete daher das goldene Verwundetenabzeichen, das mir in diesen Tagen zuging und das in meinen Augen den blauen Strahlenkranz des Pour le Mérite, des bedeutendsten höchsten deutschen Kriegsordens, gleich zu achten ist, mit Recht an meine Brust. Der Pour le Mérite wurde im Ersten Weltkrieg 685 Mal verliehen, 480 Mal an Generäle, kann man also abziehen, 70 Mal an Jagdflieger, deren Taten am Himmel zu sehen waren, 11 Mal an Kompanieführer der Art von Ernst Jünger. Die Chance, das zu bekommen, bei 270.000 Offizieren stand ungefähr 1 zu 25.000. Also mit diesem Bewusstsein kehrte aus dem Krieg zurück. Das ist nicht ganz unwichtig für all das, was so ein Mann dann über den Krieg und alles das, was mit ihm zusammenhängt, sagt. Dieser Jünger, so ist nun in der Literatur über Jünger vielfach zu lesen, und das ist auch nicht falsch, sondern nur differenzierungsbedürftig. Dieser Jünger also sei mit Nietzsche in den Krieg gezogen und habe den Krieg mit Nietzsche interpretiert. Den Krieg zum Prinzip eines nationalistischen und faschistischen Politikentwurfs gemacht. Die Forschungsliteratur zieht vielfach eine Linie, die heißt Nietzsche, Krieg, nicht wahr, Sombart, der Krieg Nietzsches, Nietzsche, Krieg, Jünger, Nationalismus, Faschismus. Im Kriegshelden Jünger wurde Nietzsches Wort zur Tat, so kann man sagen, so scheint es, wurde Nietzsches Wort zur Tat, wovon Nietzsche immer geträumt hat. Die Tat wurde wieder zum Wort in Jüngers Kriegsschriften und das Wort schließlich zur Untat. So behaupten manche, das würde ich nicht sagen, ich referiere das nur. Dieser Linie wollte ich mit meinem Vortrag noch einmal nachgehen, aber nicht nur ihr. Die Frage, der ich folge, der ich nachgehe, heißt: Wie hat Jünger Nietzsche rezipiert? Was ist aus Nietzsche bei Jünger und seinem Bruder Friedrich Georg Jünger geworden? Dazu drei kleine methodische Vorbemerkungen. Erstens, Jüngers Hinweise auf seine Nietzsche-Rezeption sind nicht zahlreich und bleiben meist vage. Selten zitiert Jünger Nietzsche wörtlich, meist kann man Nietzsche-Bezüge nur unterstellen, mit Gründen zwar, aber letztlich nicht sicher sagen, ob das nun von Nietzsche kommt oder irgendwo anders aufgeschnappt wurde. Zweitens, ich spreche nicht über Nietzsche, sondern über Jünger, Jüngers Verhältnis zu Nietzsche. Ich spreche über Jüngers Nietzsche, ohne zu fragen, ob Jünger Nietzsche richtig verstanden hat. Das wäre eine Frage für sich, die ich an andere delegieren müsste. Ich bin kein Nietzsche-Experte. Drittens biete ich keinen Katalog aller möglichen Nietzsche-Bezüge, die sich aufdrängen. Wenn man zum Beispiel den Willen zur Macht liest, also dieses Buch, das es ja nicht geben dürfte eigentlich, aber das Jünger selbstverständlich auch gelesen hat. Also wenn man dieses Buch liest, dann stößt man immer wieder auf Stellen, wo man denkt, das ist eigentlich genau das, was Jünger dachte oder wie er sich verhielt, das hat er daher. Also so könnte man einen langen Katalog aufmachen, das mache ich nicht, sondern frage von Jüngers früher Nietzsche-Lektüre ausgehend, welche Bedeutung Nietzsche für Jüngers Verständnis von Krieg und dann darüber hinaus von Geschichte hatte. Jünger sagte andeutungsweise, dass seine Erstlektüre Nietzsches in das Jahr 1913/14 zu datieren sei. Da hat er immer nur andeutungsweise gesagt, den Willen zur Macht und die Geburt der Tragödie gelesen. In der Literatur über Jünger liest man seitdem, Jünger sei mit Nietzsche in die Fremdenlegion und in den Krieg gezogen. Das darf man bezweifeln, und zwar aus Gründen. Erstens, es gibt kein Dokument, das auf eine Überwältigung des jungen Jünger durch Nietzsche hindeutete, so wie wir das bei anderen Autoren kennen. Döblin beispielsweise schreibt einmal: Ich erinnere mich, wie ich im Zimmer sitze und nach der Lektüre zur Genealogie der Moral das Buch schließe, beiseite lege und mit einem Heft bedecke, buchstäblich zitternd, fröstelnd, und wie ich aufstehe, außer mir, im Zimmer auf und abgehe und am Ofen stehe. Ich wusste nicht, was mir geschah, was man mir antat. So Döblin über seine Erstlektüre, nichts davon bei Jünger zu finden. Die Nietzsche-Lektüre scheint keinen so großen Eindruck auf ihn gemacht zu haben. Zweitens gibt es keine Hinweise darauf, dass Nietzsche tatsächlich Jüngers ständiger Begleiter im Ersten Weltkrieg gewesen wäre. In den originalen Kriegstagebüchern, also in diesen kleinen Heftchen, so von dieser Taschenkalendergröße, die Jünger während der 4 Jahre die ganze Zeit in der Brusttasche und in der Kartentasche mit sich führte und Notizen machte, die liegen in Marbach und werden gerade ediert, im Herbst sind sie nachzulesen, da taucht der Name Nietzsche überhaupt nie auf. Über Nietzsche-Lektüre wird nie berichtet, wohl aber über Droste-Hülshoff, die Gedichte von Droste-Hülshoff, Schopenhauer, Aphorismen zur Lebensweisheit, dann Erckmann-Katrian, der Rekrut von 1813, zwei Autoren, die wir heute überhaupt nicht mehr kennen, Hackländer, Wachstubenabenteuer, Sudermann, der Katzensteg. Das ist Jüngers Lektüre im Ersten Weltkrieg, poetisch realistische Kriegsbücher, ganz und gar unphilosophischer Natur, von Nietzsche denkbar weit entfernt. Und nicht ein einziges Mal ist in diesen Kriegstagebüchern, in den Originalen, anders in Stahlgewittern, nicht ein einziges Mal eine Formulierung zu finden, von der zu sagen wäre, sie komme von Nietzsche her. Kurz, Jünger ist nicht mit und nicht für Nietzsche in den Krieg gezogen, so wenig wie für Gott, Kaiser und Vaterland, sondern einfach, weil man selbstverständlich als Bürgersohn in den Krieg zog damals. Zugmeier hat es klar gesagt, wir dachten nicht an den Krieg, aber als ausgerufen wurden, war es völlig klar, dass wir uns freiwillig melden würden. Das gilt auch für Jünger. Und schließlich, weil er endlich aus der Schule fort wollte. Er war ein elend schlechter Schüler, mindestens so schlecht wie Thomas Mann, hat aus guten Gründen sich vor dem Abitur gefürchtet und war glücklich, dass der Krieg ausbrach und der gehen konnte und ein Notabitur nachgeworfen bekam, mit allen Noten ausreichend. Also nicht mit Nietzsche in den Krieg und auch nicht mit Nietzsche im Krieg. Das ändert sich aber nach dem Krieg. Bei der Konzeption der Stahlgewitter griff Jünger offensichtlich auf Nietzsche zurück. In den Notizen zum Vorwurf, das ist jetzt auch noch in den kleinen Heftchen, ganz am Ende, wo er Notizen macht über die Stahlgewitter, in den Notizen zum Vorwurf der Stahlgewitter heißt es plötzlich, der Mensch ist unberechenbar, im Umgang mit ihm muss man auf alles gefasst sein. Es gibt nichts, das von ihm nicht zu erhoffen, nichts, das von ihm nicht zu befürchten stünde. Gerade da, wo sich sein Wille am höchsten potenziert, im Kriege gähnen neben gipfelnden Werten Abgründe tierischster Erbärmlichkeit. Da, wo ein Mensch die beinahe göttliche Stufe der Vollkommenheit erreicht hat, im Kampf, die selbstlose Hingabe an ein Ideal bis zum Opfertode, findet sich ein anderer, der kaum Erkalteten gierig die Taschen zu durchwühlen sucht. Nietzsche-Anklänge. In den Kriegsbüchern selber gibt es dann, also in Stahlgewitter und in den folgenden Kriegsbüchern, gibt es dann einige namentliche Nennungen, einige wörtliche Zitate und eine Fülle von Anspielungen und Anklängen. In Stahlgewittern, erste Fassung, 1920, im Kapitel Gegen Inder, zitiert Jünger Zarathustras Rede vom Krieg und Kriegsvolke. Was sagt Nietzsche vom Kriegsvolke? Ihr dürft nur Feinde haben, die zu hassen sind, aber nicht Feinde zum Verachten. Ihr müsst stolz sein auf euren Feind, dann sind die Erfolge eures Feindes auch eure Folge. Nietzsche Zitat und von Jünger durchaus beherzigt. Es gibt in Jüngers Kriegstagebüchern, in den Originalen wie auch in den anderen, nicht ein einziges negatives, herabsetzendes Wort über die Feinde. Auch kein Wort des Hasses, nicht einmal ein Wort des Hasses, sondern nur Anerkennung. Prächtige Burschen, mutige Kämpfer, tolle Draufgänger, freche Schützen, wenn einer ganz scharf schoss. Das sind die Vokabeln, die Jünger über die Feinde verwendet. Der Satz vor dem eben zitierten Satz aus Zarathustra lautet, und das ist jetzt original Jünger, sollte ein Angehöriger, da hat er vorher einen indischen Offizier erschossen. Sollte ein Angehöriger der First Herania Lancers diese Zeilen lesen, so sei ihm hier meine Achtung ausgesprochen für eine Truppe, die solche Führer ihr eigen nennt, wie diesen Oberleutnant, gegen den ich die Ehre hatte zu kämpfen. Wörtliche Zitationen, wie das vorhin zitierte Zarathustra-Zitat, daneben weitere Stellen, die auf Nietzsche zurückgeführt werden können, dass der Kampf eine Sache heiligen könne, dass der Krieg ein neues Geschlecht hervorbringe. Vor allem aber die vielen Formulierungen, die den Krieg als elementares Ereignis deuten, als wollüstiges, orgiastisches, dionysisches Erleben, als Tanz, als Rausch, als Entfaltung von Urinstinkten, als Äußerung eines erneuernden Barbarentums. Insgesamt ist Jüngers Deutung des großen Kriegs und des soldatischen Handels massiv geprägt durch Nietzsches Philosophie, jetzt etwas schlagwortartig gesagt, des frohlockenden Ungeheuers. Ein junger belgischer Kollege, Hans Verboven, hat in einer sehr schönen Arbeit eine große Menge von Belegen zusammengetragen, die zeigen, dass Jünger seine Kriegsbücher, Stahlgewitter und folgende Bücher, durch entsprechende Vorstellungen und Vokabeln aus Nietzsches Schriften munitioniert hat, bestückt hat. Und zwar durch die verschiedenen Fassungen hindurch so, dass man sehen kann, dass die Kriegsdeutung mit Hilfe von Nietzsche systematisch ausgeweitet wurde, systematisch ausgeweitet und profiliert wurde. Auch in den weiteren Kriegsschriften spielt Nietzsche eine große Rolle. Der Kampf als inneres Erlebnis ist Nietzsches Vorstellung verpflichtet, dass der Krieg verinnerlicht, vergeistigt, als Lebensprinzip anerkannt, angenommen werden müsse und zeigt dies in vielen Dimensionen, beispielsweise im Blutdurst des Kriegers, das sind jetzt Vokabeln oder Überschriften bei Jünger, die aber auf Nietzsche rekurrieren, im Blutdurst des Kriegers, in der göttlichen Frechheit der Landsknechte, in der Freude an der tödlichen Gefahr, in der unbekümmerten Grausamkeit der Kämpfer. Das alles muss verinnerlicht werden, damit das neue Geschlecht entsteht, für das der große Krieg geführt wurde. Und damit ist auch deutlich, dass Jünger sich auf dem Boden von Nietzsches Geschichtsphilosophie, von Nietzsches Geschichtskonzept bewegt. Eine große Epoche, eine Ordnung des Seins und Denkens ist zu Ende gelebt, eine neue muss kommen. Sie bedarf eines barbarischen Impulses, einer katastrophalen, apokalyptischen Umwerfung. Und das übersetzt Jünger nun um 1925, 28 in seine Gegenwart, in seine Lebenszeit und macht sich selber zum Agenten dieses epochalen Vorgangs. Im abenteuerlichen Herzen 1929 heißt es wörtlich: Wir haben stramm nihilistisch einige Jahre mit Dynamit gearbeitet und auf das unscheinbarste Feigenblatt einer eigentlichen Fragestellung verzichtend, auch das ist Nietzscheanisch, das bürgerliche 19. Jahrhundert uns selbst in Grund und Boden geschossen. Nur ganz am Ende deuteten sich Dunkel, Mittel und Männer des 20. an. Nietzsche. Und jetzt auch bitte einmal einen Blick auf die Sprache oder einen Moment auf die Sprache achten, wie da gesprochen wird. Nur ganz am Ende deuteten sich Dunkel, Mittel und Männer des 20. an. Alliterationen, Assonanzen, Rhythmisierung, wenn man nach Stellen sucht, die dem Nietzschischen Ideal entsprechen, dass an einer Seite Prosa gemeißelt werden muss und dass sie wie mit Stein geschrieben werden muss, dann wären solche Stellen bei Jünger heranzuziehen. Mittel, die sich andeuteten, die Gerätschaften des modernen Kriegs, die Tanks, die Flugzeuge, die U-Boote, die Fernmeldeeinrichtungen, mit deren Hilfe die Welt vollends in den Griff genommen werden soll und in eine einzige Werkstättenlandschaft umgewandelt werden soll. Männer, die Frontsoldaten, die durch die Feuerwalzen gejagt wurden und in der Wüste im Tohuwabohu der total zerbombten Schlachtfelder wieder zu einer Aktion finden mussten. Diese Arbeit mit Dynamit, auch mit dem Dynamit namens Nietzsche, muss nach dem großen Krieg, nach der Urkatastrophe, wie man jetzt bekanntlich seit einigen Jahren sagt, des 20. Jahrhunderts, weitergeführt werden. Wiederum Original Jünger, vorzüglich der große Krieg verloren, vorzüglich und nur kein Mitleid mit uns. Dies, der verlorene Krieg, ist eine Position, aus der sich arbeiten lässt. Dieses Maßnehmen an dem geheimen, zu Paris aufbewahrten Urmeter der Zivilisation, das bedeutet für uns, den verlorenen Krieg zu Ende zu verlieren, bedeutet die konsequente Durchführung eines nihilistischen Aktes bis zu seinem notwendigen Punkt. Wir marschieren seit langem einem magischen Nullpunkt zu, über den nur hinwegkommen wird, der über andere, unsichtbarere Kraftquellen verfügt. Nietzsche ist dafür der Lehrer, ist der Lehrer auf dem Weg zum Nullpunkt oder Nullmeridian, wie Jünger auch sagt, und darüber hinweg. Als solcher, als Lehrer, Wegweiser für diesen Weg über den Nullmeridian hinweg, wird Nietzsche in Jüngers nationalistischen Schriften der Jahre 1925 bis 30 vielfach bemüht, mehrfach namentlich aufgerufen, einmal auch als eine Gestalt beschworen, vor Augen gestellt. Im Wäldchen 125, 1924 publiziert, heißt es, ich zitiere: Im vorigen Kriege, und damit ist der Krieg 1870-71 gemeint, das Wäldchen gibt sich als Tagebuch aus dem Ersten Weltkrieg, im vorigen Kriege, also 1870-71, stand ein junger Krankenpfleger in einem französischen Dorf, als plötzlich die Erde erdröhnte und wie ein farbiger Blitz ein geschlossenes Kavallerieregiment um die Ecke brach und an ihm vorüberfunkelte. Er sagte später, dass diese prächtige Erscheinung des Lebens, diese Auslese einer kühnen Jugend, in der sich der Wille und die Berechtigung eines Volkes zur Herrschaft verkörperte und die vielleicht schon im Anritt zum Tode begriffen war, einen unvergesslichen Eindruck in ihm hervorgerufen habe. Und jetzt kommt Zitat dieses jungen Krankenpflegers Nietzsche. Ich weiß allerdings nicht, wo dieses Zitat steht, wenn das jemand weiß von den Freiburger Nietzsche-Exzellenzen, dann bitte ich um Mitteilung. Als dieser Zug vorüberstürmte, sagt er mit eigenen Worten, der Schlacht vielleicht dem Tode entgegen, so wundervoll in seiner Lebenskraft, in seinem Kampfesmut, so vollständig der Ausdruck einer Rasse, die siegen, herrschen oder untergehen will, da fühlte ich wohl, dass der stärkste und höchste Wille zum Leben nicht in einem elenden Ringen ums Dasein zum Ausdruck kommt, sondern als Wille zum Kampf, als Wille zur Macht und Übermacht. Zitat Ende, also Zitat Nietzsche, wenn es Nietzsche ist, zu Ende. Es ist unnötig zu sagen, wer solche Worte sprach, mögen auch unsere Taten einer neuen, großen und harten Weltanschauung die Gasse brechen. Wille zur Macht, zur Übermacht, das ist Jügers Credo für die nächsten 10 Jahre. Das Organon dazu ist die Nation durch den Weltkrieg gestärkt und durch den Frontsoldaten geführt. Frage nun natürlich, wozu soll der Wille zur Macht dienen und warum ist die Nation das Organon? Die Antwort ist relativ leicht. Wille zur Macht ist Wille zum Leben und Wille zur Herrschaft. Zur Entfaltung im Übrigen weiter, zur Entfaltung nach Jünger, zur vollen Entfaltung des Menschen in der Geschichte. Wille zur Übermacht würde bedeuten und bedeutet bei Jünger Wille zum Übermenschen, zu einer neuen titanischen Ära, der Weltbeherrschung und Weltausbeutung mit Hilfe technischer Hochrüstung, von der Nietzsche, wie Jünger auch sagt, noch nichts ahnen konnte. Wille also zu einer Über- oder Hypermoderne, in der die Welt in eine Werkstättenlandschaft verwandelt wird. Der Übermensch, die Hypermoderne, das kommt nicht von alleine, das muss ausgebaut werden. Dafür ist die Nation das Organon, das die Kräfte, die dafür notwendig sind, bündelt, steigert, zum massierten Einsatz bringt, aber nur, wenn sie militärisch formiert ist und ein Kollektiv darstellt, in dem alle von einer Vision erfüllt sind, von einem Ziel angezogen werden, bereit sind, sich dafür opfern zu lassen. Nun stellen sich 2 Fragen, die in der Forschungsliteratur auch diskutiert werden, wie dieser Nationalismus erstens und zweitens dieser Technizismus zu Nietzsche passen, zu Nietzsches Kosmopolitismus und zu Nietzsches Technikferne oder wie manche sagen auch Technikfeindschaft. Jünger sah in beiden Punkten offensichtlich kein Problem, musste auch nicht unbedingt Probleme darin sehen. Man konnte um 1925 sehr wohl Nietzsche Verehrer und Nationalist sein. Vorausgehend 10 Jahre der Versuche aus Nietzsche einen patriotischen, gar einen nationalistischen Denker zu machen. Das ging so weit, dass Nietzsche von Kritikern als der Erzbosch bezeichnet wurde. Jünger zitiert das und weiß also um die ganze Problematik auch Bescheid. Im Übrigen wird bald deutlich, dass Jünger nicht eigentlich ein Nationalist war, vor allem kein völkischer Deutschnationalist, sondern wie Nietzsche, im Sinne Nietzsches, er verwendet diese Formel oft, ein guter Europäer sein wollte. Als Nationalist zum Nationalisten hat er sich gemacht, weil er eigentlich ein Kollektivist war oder ein Faschist. Beides Vokabeln, die er selber verwendet hat. Meine kollektivistische Phase, als ich zum Kollektivismus neigte, damals habe ich faschistisch geschrieben und so weiter. Also beides Vokabeln, die er selber verwendet hat. Ein Kollektivist, ein Faschist, kein Nationalsozialist. Viel mehr als ein Nationalist. Und das wird deutlich am Arbeiter. 2-mal ist im Arbeiter die Rede von Deutschlands Wiederaufstieg im Zeichen des Arbeiters, des soldatischen Technokraten. Aber die Bewunderung für diese Arbeit, die der Arbeiter leisten soll, die gilt nicht nur dem, was in Deutschland geschieht, sondern auch dem, was in der Sowjetunion geschieht gleichzeitig und dem, was die Zionisten in Palästina tun. Die Sowjetunion, die Zionisten in Palästina und Deutschland, das sind die Speerspitzen der titanischen, heraufkommenden Welt des Arbeiters, die die Welt verwandeln werden. So Jünger damals. Zur Technikfrage. Es scheint an dezidierten Äußerungen Nietzsches zur Technik zu fehlen. Das Nietzsche-Handbuch kommt ohne einen Artikel Technik aus, bringt auch im Register keine Verweise auf Technik. In einer nicht mehr ganz neuen Studie von Aschheim, 1996 erschienen und gestützt auf eine andere Studie von Maurer, 1982, heißt es, Nietzsche verdammte die Technik, soweit sie den nivellierenden Bestrebungen der letzten Menschen diente. Er hielt die Technik für einen Segen, sobald sie den Interessen des Übermenschen diente. Wenn das stimmt, dann konnte Jünger guten Gewissens Nietzscheaner und Technizist sein, den Übermenschen in einer Hypermoderne denken, als organische Konstruktion oder als Teil einer organischen Konstruktion, das sind die jüngerschen Vokabeln, das heißt der engen Verschmelzung gesellschaftlicher Strukturen mit technischen Einrichtungen und auch des menschlichen Körpers mit Gerätschaften oder Apparaten. Dass der menschliche Körper an Gerätschaften und Apparate angeschlossen wird, das war Jüngers Vision und er sah sie natürlich auch verwirklicht zum ersten Mal in den bemannten Torpedos und in den Kamikaze-Fliegern, die sich mit den Apparaten als lebende Bomben zu Tode stürzten. Jüngers Hypermoderne hat folgende Charakteristika: faschistische Gesellschaftsordnung, technische Hochrüstung, planetarische Werkstättenlandschaft und Wirtschaftsverwaltung, Wirtschaftsgesamtverwaltung der Erde. Diese Gesellschaft, diese Hypermoderne, wird das Produkt erstens einer Kette von heroischen Kriegen sein, in denen die Menschheit für dieses Leben konditioniert werden muss, und zweitens das Produkt einer Lebensweise, die durch eine soldatische Einsatzbereitschaft, Opferbereitschaft, ja Opferwillen geprägt sein sollte. Jünger und sein Verlag, die Hanseatische Verlagsanstalt, damals der führende gesellschaftswissenschaftliche, kriegswissenschaftliche, technokratische Verlag. Jünger und sein Verlag also haben diese Konzeption dieser Hypermoderne als Weiterentwicklung nietzscheanischer Ideen ausgegeben. Im Verlagsprospekt zum Arbeiter 1932 heißt es: Was für den alternden Nietzsche noch erste Vision war, wird bei Ernst Jünger zu einer grandiosen Darstellung der zerstörenden und aufbauenden Mächte unseres Jahrhunderts. Dafür hat sich Jünger von Nietzsche nicht nur ideell, sondern auch stilistisch anregen lassen. Nietzsches Stil ist ja nicht einheitlich, wie wir alle wissen. Es gibt bei ihm anfangs den in gewundenen Perioden sich ergehenden Gelehrtenstil, dann den explosiven, vielfach die Sätze sprengenden Krisenstil, so Gottfried Benn, Benns Vokabel, Nietzsches Krisenstil, und daneben den selbstbewussten, den herrischen, den apodiktischen Verkündigungsstil, hybrid und final, wie wiederum Gottfried Benn gesagt hat. Und an diesem Verkündigungsstil hat sich Jünger in den 20er Jahren geschult. In diesem Stil spricht er in den Mobilisierungsschriften der 20er und beginnenden 30er Jahre bis 1934, also in die totale Mobilmachung der Arbeiter über den Schmerz. Zur Exemplifizierung lese ich einmal ein paar Abschnitte aus dem Arbeiter vor. Da wird zugleich auch das wiederholt in Jüngers Worten jetzt, was ich vorgetragen habe bereits, und man hört den Versuch, zu dieser Verkündigungssprache zu kommen, die an Nietzsche gestuhlt ist. Jünger, Ernst Jünger aus dem Arbeiter 1932. Der Erdkreis ist vom Schutte zertrümmerter Bilder bedeckt. Wir nehmen an dem Schauspiel eines Unterganges teil, der nur mit geologischen Katastrophen zu vergleichen ist. Es hieße, Zeit zu verlieren, sich am Pessimismus der Zerstörten oder am flachen Optimismus der Zerstörenden zu beteiligen. In einem bis an die letzten Grenzen von jeder wirklichen Herrschaft leergefegten Raume ist der Wille zur Macht atomisiert. Dennoch stellt das Zeitalter der Massen und Maschinen die gigantische Rüstschmiede eines heraufziehenden Imperiums dar, von dem aus gesehen jeder Untergang als gewollt, als Vorbereitung erscheint. Die Verwirklichung dieser Herrschaft ist von größer Wichtigkeit für die ganze Welt, obwohl sie nur an einem Punkte gelingen kann. Nur von einem solchen Punkte aus sind jene Fragen zweiten Ranges zu lösen, die heute dem Menschen eben deshalb als die wichtigsten erscheinen, weil an ihnen der Mangel an Herrschaft mit den Symptomen des Leidens zutage tritt. Die Regelung der weltwirtschaftlichen und welttechnischen Funktionen, die Erzeugung und Verteilung der Güter, die Begrenzung und Zuteilung der nationalen Aufgaben gehören hierher. Alles Dinge, um die man sich nur kümmert und über die man nur lamentiert, weil es keine ordentliche Herrschaft mehr gibt. Gesundheitsreform. Es versteht sich, dass eine neue Weltordnung als Konsequenz der Weltherrschaft sich nicht als ein Geschenk des Himmels oder als Erzeugnis einer utopischen Vernunft ergibt, sondern über einen Arbeitsgang einer Kette von Kriegen und Bürgerkriegen führt. Die außerordentliche Rüstung in allen Räumen und auf allen Gebieten des Lebens zu beobachten, die da zu beobachten ist, zeigt an, dass der Mensch diese Arbeit zu leisten gesonnen ist. Dies ist es, was jeden, der den Menschen im Innersten liebt, mit Hoffnung erfüllt. Das geht über einen Arbeitsgang von Kriegen und Bürgerkriegen, die grausam werden, und das soll denjenigen, der den Menschen im Innersten liebt, mit Hoffnung erfüllen. Das muss alles zusammen gedacht werden. Freilich auch ein Vorgang, der Hekatomben von Menschenleben fordern wird, und in diesem Sinn fährt Jünger dann fort, so kommt es, dass der Held dieses Vorganges, der namenlose Soldat, als der Träger eines Höchstmaßes von aktiven Tugenden, von Mut, Bereitschaft und Opferwillen erscheint. Seine Tugend liegt darin, dass er ersetzbar ist und dass hinter jedem Gefallenen bereits die Ablösung in Reserve steht. Sein Maßstab ist der sachlichen Leistung, der Leistung ohne Redensart. Daher ist er im eminenten Sinne ein Träger der Revolution Saint-Phras. Infolgedessen treten alle anderen Gesichtspunkte, tritt sogar die Front, in der gefochten und gestorben wird, in den zweiten Rang zurück. Von hier aus gesehen gibt es allerdings eine tiefe Brüderlichkeit zwischen den Feinden, eine Brüderlichkeit, die dem humanitären Denken ewig verschlossen bleiben wird. Humanität klagt über den Krieg, preist den Frieden, das steht hinter den Sätzen. Humanität klagt über den Krieg, preist über den Frieden, weil sie vom Frieden in unserer Welt nicht die richtige Vorstellung hat. Wenn man den Frieden in unserer Welt anschaut, so Jünger an anderen Stellen, dann kommen andere Dinge heraus. Er bezieht sich da auf ein Buch, das 1919 erschienen ist, von Friedrich Georg Nicolai, ein Pazifist, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Biologie des Krieges, 1919 publiziert, ein pazifistisches Buch. Aber dieser Nicolai zählt da einmal ein paar interessante Daten auf. Er sagt, wie viele Menschen kommen denn in der Sekunde um? Weltweit sind es 62 Menschen sterben damals in der Sekunde. Im Großen Krieg 14 bis 18 sind weltweit in der Sekunde 64 Menschen gestorben. Das ist nicht nur Subspecie Eternitatis, eine zu vernachlässigende Größe, sondern was schlimm ist unter dem Blick der kapitalistischen, der technischen Welt. Nicolai geht weiter und fragt, was geschieht denn mit den Arbeitern in unserer industriellen Welt? Durchschnittsalter 40 Jahre, Rentenalter hat man auf 70 heraufgesetzt, weil Bismarck nebenbei mal sagte, wird selten einer von denen. Also mit 40 Jahren sterben die Arbeiter, die Ursachen, Nicolai, wie heißen die? Steinbrecherlunge, Steinträgerherz, Malerkolik, Phosphorleber. Und dann geht Nicolai her und macht eine Statistik auf und sagt, so und so viele Arbeiter in Deutschland und die sterben so und so viel vorzeitig. Und das gibt an eine Milliardensumme von Jahren geraubten Lebens durch die technische Zivilisation viel schlimmer als der Krieg. So der Pazifist Nicolai. Und dergleichen muss hinter diesen merkwürdigen Überlegungen Jüngers stecken, dass die Humanität des Friedens vielleicht eine viel schlimmere sein könnte als die des Krieges. Wir müssen uns dem nicht anschließen. Ich sage das nur zur Erklärung dieser etwas merkwürdigen Denkweise. Ich wollte aber mit dem, was ich vorgelesen habe, auf den Stil auch aufmerksam machen. Und Sie werden das gehört haben und gesehen haben. Da versucht jemand mit dem Pathos der Distanz zu sprechen. Mit dem Pathos der Distanz nicht in dem Fall der demonstrierten Vornehmheit, sondern der prätendierten Entfernung, Überlegenheit, Unberührtheit, Entfernung von dem, was auf der Welt vorgeht, Unberührtheit von all dem Leiden. Pathos der Distanz, das Jünger von Nietzsche übernommen hat und in dem er 1932 im Arbeiter, ja noch 1934 im Essay über den Schmerz seine geschichtsphilosophischen Zumutungen verkündet, sprachlich wie gedanklich in Abhängigkeit von Nietzsche. Allerdings, die Jahre um 1933 bilden eine Zäsur in der Auseinandersetzung mit Nietzsche, markieren die beginnende Ablösung von ihm. Nietzsche wird in den nächsten Jahren als Leitfigur, als Autorität entthront, er wird gedanklich kritisiert und sprachlich überholt. Bevor ich das zu zeigen versuche, ein Wort zu den Gründen für diese Umstellung. Die sind nicht sehr deutlich, fast nur zu vermuten, nämlich erstens die Wahrnehmung kritischer Stimmen gegenüber Nietzsches Willensphilosophie. Da kommen einige Leute, die Jünger auf prekäre Seiten dieser Willensphilosophie aufmerksam machen. Zweitens die Berufung der Nazis auf Nietzsche, die Jünger nicht gepasst hat. Drittens die Anschauung des Nazi-Terrors als einer Umsetzung, als einer vermeintlichen Umsetzung der Philosophie des Willens zur Macht, wenn auch in einer pervertierten Weise. Wie gesagt, die Gründe sind nicht erkennbar, aber es gibt deutliche Indizien der Ablösung von Nietzsche in dieser Zeit nach 1933. Erstens, bei der Überarbeitung früherer Schriften werden namentliche Bezugnahmen auf Nietzsche getilgt. Die Zarathustra-Zitation, die ich vorhin erwähnt habe, Achtung vor dem Feind, wird bei der Überarbeitung der Stahlgewitter 1933 gestrichen. Der Kontext und auch die Maxime, dass die Feinde zu achten seien, die bleiben allerdings. Nur werden sie jetzt eben nicht mehr mit Nietzsche unterlegt, sondern nur noch in Jüngers eigenen Vokabeln gesagt. Dann die Beschwörung der Macht, des Machtphilosophen im Wäldchen 125, das, was ich auch zitiert habe, das wird bei der Überarbeitung 1933 ebenfalls gestrichen. Und man kann nun fragen, warum das gestrichen wurde. Das kann entweder Kritik sein an Nietzsche und seiner Machtphilosophie oder der Versuch, Nietzsche zu schonen. Kritik hieße eben Distanzierung von diesem Nietzsche, Schonung hieße Nietzsche als den Machtphilosophen in dem Augenblick, wo sich die Nazis auf ihn berufen, herauszunehmen, sozusagen zurückzuziehen, aus diesem Aufmarsch zurückzuziehen. Drittens, Gründe oder Indizien für diese Wandlung. In langen Gesprächen mit dem Bruder Friedrich Georg wird in den nächsten Jahren das Konzept des barbarischen Aufräumens, der gewalttätigen technischen Umgestaltung der Welt diskutiert. Und diese Diskussion über dieses Nietzsche'sche Konzept führt nicht nur zu einer massiven Technikkritik. Technik, so ist die These, ist nicht nur Steigerung von Produktivität, sondern vor allem Verzehr der natürlichen Ressourcen. Also das führt nicht nur zu einer massiven Technikkritik, sondern auch zu einer dezidierten Kritik der Ermächtigungsphilosophie. Friedrich Georg Jünger hat 1938/39 ein Buch geschrieben, das zuerst den Titel tragen sollte, Illusion, die Illusion der Technik. Nach dem Krieg ist es erschienen unter dem Titel Die Perfektion der Technik. Aber mit Perfektion ist auch eine illusionistische, schlechte Perfektion, verzehrende, ausbeutende Perfektion der Technik gemeint. Und dieses Buch enthält ein Kapitel, das sich den Willensphilosophien widmet. Und darin heißt es dann die Darstellung Friedrich Georg Jünger, Perfektion der Technik über die Willensphilosophien. Die Darstellung eines überall wirksamen Willens zur Macht bleibt einseitig oder defizitär, solange nicht die Ermächtigung geprüft ist, die diesen Willen zur Macht erst glaubwürdig, wirksam und erfolgreich macht. Erinnern wir uns, 29 im abenteuerlichen Herzen sagt Jünger, wir haben stramm nihilistisch mit Dynamit gearbeitet, ohne nach Gründen überhaupt zu fragen. Und jetzt heißt es, solange nicht gefragt wird, ist das alles defizitär einseitig. Schon in der Überbewertung des Willens aber liegt etwas Zerstörendes. Nicht nur schließt sie eine Überschätzung der Bewegung in sich, der direkten Aktion des blind und instinktiv handelnden Menschen und der nackten Vitalität, die dem Leben innewohnt. Diese Bewegung nimmt auch etwas Mechanisches und Zwangsläufiges an, weil sie unter allen Umständen etwas erzwingen will, auch dort, wo ihr das Gelingen nicht gewährt ist. Aber dieses energische Denken deutet so wenig auf einen Überfluss an leiblicher, physischer Kraft, wie es auf Ruhe, Fülle und reiches Sein hinweist. Auch da könnte man permanent an Nietzsche als Person denken. Es liegt ein guter Sinn darin, dass wir uns die höchste Kraft in einem Zustand vollkommener Ruhe denken und dass wir den höchsten Begriff des Erhabenen nicht mit der Bewegung, sondern mit majestätisch ruhender Kraft denken. Der Wille zur Macht aber ist darauf aus, sich Macht zu verschaffen. Er will Macht, weil er arm an Macht, weil er hungrig nach Macht ist. Das Auftreten der Willensphilosophie ist immer an bestimmte Zustände des menschlichen Geistes gebunden, an Akte der Zerstörung, wie sie durch Luthers Schrift De Servo Arbitrio, durch die Nietzsche und Umwertung aller Werte beschrieben werden. Ihre Berechtigung liegt in der Erkenntnis eines Zustandes der Zerstörung. An diese Erkenntnis knüpfen sich heute entscheidende Fragen, denn wer zerstört? Und was wird zerstört? Wie groß ist der Bestand, welcher der Zerstörung verfällt? Und welche Rangordnung ist hier festzustellen? Wo sind die Elemente einer neuen Ordnung, durch welche jene alte dem Untergang preisgegeben wird? Das ist insgesamt eine fundamentale Infragestellung oder mehr noch Delegitimierung der Machtphilosophie. Und das führt bei Ernst Jünger zu einem Einstellungswechsel gegenüber Nietzsche, der nun auch zu beobachten ist in den Schriften der Jahre um 1939 am deutlichsten. Marmorklippen. Auf den Marmorklippen 1939 eine parabelhaft gestaltete Erzählung über die Destruktion einer müde gewordenen Kultur durch einen despotisch veranlagten, terroristisch agierenden Gewaltmenschen, den Oberförster, eine Figur des Bösen und der nihilistischen Destruktion, faszinierend geschildert, aber eindeutig negativ. Der Erzähler dieser Erzählung auf den Marmorklippen und sein Bruder distanzieren sich von der Welt der Gewalt und der Zerstörung. Sie beklagen den Untergang der Marina, das ist diese Landschaft. Die Marmorklippen sind ein durch und durch elegisches Buch. Nicht mehr Pathos der Distanz, der Härte, sondern Klage über das, was da untergeht. Und der Erzähler und sein Bruder sind ganz und gar darauf aus, geistig zu sammeln und zu retten, was aufbewahrenswert ist. Sie legen Herbarien an, sie sammeln und exzerpieren Bücher, sie hören sich bei Hirten und bei Mönchen um nach all dem, was wissenswert und überlieferungswürdig ist. Der Vorsteher eines Klosters, Maria Lunaris, rückt zur obersten geistigen Autorität auf, wird geradezu verklärt als Repräsentant und Vermittler eines uralten Ordnungs- und Heilswissens, also nicht der Repräsentant eines perfiden Priesterbetrugs und einer verlogenen Hinterwäldlerei, sondern derjenige, der das eigentliche Ordnungs- und Heilswissen verwaltet. Ähnliches ist auch im Jüngers erstem Buch über den Zweiten Weltkrieg zu beobachten, Gärten und Straßen, 1939-40 geschrieben, 42 publiziert, die Tagebücher aus dem Westfeldzug, Ernst Jünger als Hauptmann im Zweiten Weltkrieg, dabei keine Stoßtruppunternehmungen mehr, keine Arbeit mit Dynamit, zwei bemerkenswerte Aktionen werden geschildert, erstens die Bergung eines verwundeten Soldaten, dafür bekommt Jünger den einzigen Orden des Zweiten Weltkriegs, nämlich das EK zweiter Klasse, und dann die Rettung der Bibliothek von Laon, dafür wurde er 1972 von der Stadt Laon geehrt. Das sind die beiden Heldentaten des Zweiten Weltkriegs. Gärten und Straßen ist natürlich notwendigerweise ein Krieg über den Buch, aber ein Buch über den Krieg, aber die Aufmerksamkeit, die Liebe gilt nicht dem Krieg, sondern den Gärten aller Art, die an den Straßen des Vormarsches zu beobachten sind. Die werden beachtet, gewürdigt, gefeiert und sollen in diesem Buch überliefert werden. Verändert auch die Einstellung zum menschlichen Leid. Über den Schmerz 1934, da ist Jünger der Prediger der Mitleidlosigkeit, der distanzierten Feldherrnoptik, die auch einen eigenen Stil hat. Ich zitiere: Der hohe Sinn eines Feldherrn erblickt die Dinge unberührt von den Ausstrahlungen des Schmerzes und der Leidenschaft. Und in der Prosa des Julius Caesar hat sich uns die Sprache eines Geistes erhalten, der solchen hohen Sinnes ist, dem die hohe, das Wort hoch kann nicht oft genug auftauchen, dem die hohe Entfernung, die zu den Voraussetzungen der Herrschaft gehört, eingeboren ist. Eine solche Sprache ist unwiderleglich wie ein Gegenstand. Und in einen Satz wie res ad triarios venit, die Sache kommt zu den Triariern. Die Triarier, das sind die Elitesoldaten, die besten und erfahrensten, die erst dann in die Schlacht geworfen werden, wenn das größte Unglück abzuwenden ist. Also, und in einem solchen Satz, in einem Satz wie res ad triarios venit, dringt das Geschrei der Angreifer und der Sterbenden, das eine solche Aktion begleitet, nicht ein. Auch dieses Nicht-Ein wieder ganz hinten hingestellt, das ist die Sperre vor diesem Geschrei. Ein Cäsar hört das nicht. 1939, das war 34, 1939 in den Marmorklippen, will Jünger davon nichts mehr wissen, streift die Härte ab, bekennt sich zum Mitleid, bekennt sich dazu, dass ihm, wiederum wörtliches Zitat, die Gabe, das ist nochmals sozusagen positiv gesprochen, es muss auch Menschen geben, die Cäsaren-Gemüt haben. Aber ihm und seinem Bruder war die Gabe versagt geblieben, auf das Leiden der Schwachen, Namenlosen herabzusehen, wie man vom Senatorensitze in die Arena blickt. Und das hat Konsequenzen für die Tagebücher aus dem Zweiten Weltkrieg. Keine Heldenchronik mehr von Heldentaten und Siegen, sondern Registratur von Leidensbeobachtungen, Leidensnachrichten, Gräuelnachrichten, Demütigungen, Schandtaten, Verbrechen. Die Frage stellt sich, wie es zu dieser Erweichung oder Humanisierung gekommen ist, wie es das zu erklären, vermutlich mehrere Gründe, wahrscheinlich auch darunter eine philosophische Motivierung und Affirmierung, nämlich ein Abrücken, wie schon gesagt, von Nietzsches Philosophie der Härte und eine Hinwendung zu Schopenhauers Philosophie des Mitleids. Das ist etwas verwunderlich, weil der Name Schopenhauer bei Jünger nicht häufig auftaucht, keine große Rolle spielt, aber doch hat Jünger im Alter von 100 Jahren, 1995, einmal gesagt, meine speziellen Anreger, man könnte sie auch Erwecker nennen, die den Charakter formen und sich ihm einprägen, Rimbaud als Dichter, Schopenhauer als Denker, Hamann als Magier. Auch eine aparte Zusammenstellung, die nicht jeder hat, aber immerhin, Schopenhauer als Denker. Vielleicht war das eine Übertreibung, dass er sich da im Alter von 100 Jahren so auf Schopenhauer bezogen hat, vielleicht eine Übertreibung, eine Verzerrung aus der Sicht des hohen Alters, denn bis 1939 ist, wie gesagt, in Jüngers Schrift von Schopenhauer nicht viel zu finden, weder der Name noch sonst etwas. Dann aber ab 1939, dann schon, in den Figuren des Mitleids vom Erzähler der Marmorklippen 1939 bis zu dem kleinen Clamor in der Zwille 1973 und zwei Jahre vor dieser Schülergeschichte, in dem jemand gezeigt wird, der alles Leid der Welt sozusagen tragen muss und von Mitleid gegenüber der Kreatur erfüllt ist, 1973 erschien, zwei Jahre zuvor, 1970, sagte Jünger, bei Schopenhauer bestimmt der Wille die faktische Welt, das Mitleid die moralische. Das Mitleid soll die moralische Welt bestimmen, das als Maxime, und daran hält er sich. In diesem Sinn wurde Jünger um 1939 Schopenhauerianer und blieb zugleich im Nachdenken über die Geschichte, in der Beobachtung politischer Vorgänge Nietzscheaner mit der Bereitschaft, Machtentfaltung, Willensentfaltung durchaus auch zu bewundern, mit Grauen zu bewundern. Dem verdankt sich jene berühmte Burgunder-Szene vom 27. Mai 1944, von der Sie wahrscheinlich alle einmal gehört haben. Ich zitiere: Jünger steht auf dem Dach des Hotel Raphael in Paris, Mitglied des Stabs in Paris. Alarme, Überfliegungen vom hohen, immer noch hoch, Dache des Raphael sah ich zweimal in der Richtung von Saint-Germain gewaltige Sprengwolken aufsteigen, während Geschwader in großer Höhe davonflogen. Große Höhe. Es handelte sich um Angriffe auf die Flussbrücken. Die Art und Aufeinanderfolge der gegen den Nachschub gerichteten Maßnahmen deutete auf einen feinen Kopf. Was da unten geschieht mit den Leuten, denen die Bomben auf die Köpfe gefallen sind, das ist in großer Höhe nicht zu sehen, nebenbei bemerkt. Beim zweiten Male, bei Sonnenuntergang, hielt ich ein Glas Burgunder in dem Erdbeerenschwarmen in der Hand. Die Stadt mit ihren roten Türmen und Kuppeln lag in gewaltiger Schönheit, gleich einem Blütenkelche, der zu tödlicher Befruchtung überflogen wird. Alles war Schauspiel, war reine, vom Schmerz bejahte und erhöhte Macht. Ich meine, das ist reiner Nietzsche, ob richtig verstanden oder nicht, das ist eine andere Frage, aber alles Nietzsche-Anklänge und Vokabeln. Nun muss man aber sagen, zur richtigen Einschätzung, eingerahmt wird diese Notiz vom 27. Mai durch Notizen, die aus Gräuelgeschichten, Massenhinrichtungen im Osten berichten, die Jünger alle aufgesammelt, peinlich notiert hat, und andererseits durch Reflexionen auf den apokalyptischen Charakter der Zeit und auf die Notwendigkeit in einer solchen Haltung der Härte in einer Zeit der martialischen Verwandlung. Am 26.05., einen Tag zuvor, schreibt er: Ich muss die Maximen ändern, mein moralisches Verhalten zu den Menschen wird auf die Dauer zu anstrengend. Ich muss einen Stand erreichen, von dem aus ich dergleichen wie das Wesen von Fischen in einem Korallenriff oder von Insekten auf einer Wiese oder auch wie der Arzt den Kranken betrachten kann, dann wiederum mit dem Pathos der Distanz oder der Entfernung. Zeitlebens bleibt Jünger, ich komme jetzt bald zum Schluss, davon überzeugt, dass die Zeit des Nihilismus zu Ende geht, dass der magische Nullpunkt, der Nullmeridian, die Linie nahegerückt ist, vielleicht schon erreicht, vielleicht sogar schon überschritten ist. Darüber gibt es einen Streit mit Heidegger, wie Sie vielleicht wissen, über die Linie. Aber gleich, ob Jünger sich schon jenseits oder noch diesseits der Linie wähnte, er sah sich gerettet. Ich glaube, einen weniger nihilistischen Menschen als Ernst Jünger und einen frömmeren, von Welt- und Gottvertrauen erfüllten Menschen hat es im ganzen 20. Jahrhundert nicht gegeben. Das mag überraschend klingen, aber es ist so. Zu den für Jünger fast unbezweifelbaren Glaubenswahrheiten trotz des ganzen lebenslangen Geredes über Nihilismus gehört, dass die Erde für den Menschen eine verlässliche, bergende, nährende, stützende Mutter sei, dass die Existenz des Einzelnen wie des Ganzen sinngetragen sei, und das konnte ihm kein Nietzsche ausreden, dass es für den Menschen ein väterliches Geleit gebe auf dieser mütterlichen Erde. Er hat einmal gesagt, dass ein Lebensgefühl mit am besten durch zwei Verse aus Joachim Neanders Lobenden ausgedrückt würde, die Sie alle kennen: Lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert, der dich auf Adlers Fittichen sicher geführet. Vor allem dieses Letztere hatte es ihm angetan, der dich auf Adlers Fittichen sicher geführet. Und er sagte, dass er das mehrfach im eigenen Leben, am eigenen Leibe erfahren habe, durch rettende Eingriffe des Vaters, durch die helfenden Hände der Mutter, durch die todesbereite Hilfe seiner Leute nach der letzten schweren Verwundung. Das muss auch noch geschildert werden zur Einschätzung dieses Mannes. Er hat einen Lungenschuss Anfang August bei der Schlacht in Bapaume. Einen Lungenschuss lag im Graben, mit der Gefahr, nicht nur in Gefangenschaft zu kommen, sondern die wurden damals nicht gefangen genommen, sondern erledigt. Und da wird er von zwei Leuten herausgezogen und zuerst auf einer Zeltbahn dem Verbandplatz entgegengetragen. Dann wird einer der beiden Träger durch einen Kopfschuss getötet. Dann nimmt der andere ihn auf die Schultern und trägt ihn. Und er wird auch durch einen Kopfschuss getötet. Und dann trägt ihn ein dritter vollends zum Verbandplatz. Wie, das ist die Frage, wird man mit so etwas fertig? Wie verarbeitet man das als Nihilist? Nicht wahr? Das ist eine interessante Frage, auf die ich keine Antwort geben kann und auch nicht will. Das ist nicht so wichtig. Aber nach solchen Erfahrungen kommt vielleicht, oder ist das zu erklären, dass diesen Mann, der von der Philosophie Nietzsches und des Nihilismus erfüllt ist, dass der von seinem unendlichen Welt- und Gottvertrauen beseelt ist. Jünger hat sich nach 1933, ich fasse zusammen, bis nach 1939 von Nietzsche in einigen Punkten distanziert, vor allem von der Philosophie der Härte, der Verachtung des Mitleids, der Freude an der Zerstörung. Stilistisch hat er sich vom Pathos der Distanz distanziert hin zu einer Sprache des sorgfältigen, einfühlsamen Beobachtens der Natur und des Menschen. Er hat ihn, Nietzsche, nicht mehr als wuchtige Autorität behandelt und zitiert, wie in den Jahren vor 1933, sondern als einen etwas exaltierten Denker, dem man am besten mit etwas Ironie begegnen sollte. Er nennt ihn ab 1933 vorzugsweise den alten Pulverkopf. Pulverkopf ist die militärische Bezeichnung für die Artilleristen, und Nietzsche war ja, wie wir wissen, ein paar Wochen Artillerist. Den alten Pulverkopf bezeichnete er ihn, und 1986 hat er mit einigem Vergnügen in seinen Tagebüchern ein Diktum von Pierre-Jules Renard notiert, das lautet: Was meinen Sie von Nietzsche? Gedankenstrich, dass sein Name zu viele überflüssige Konsonanten enthält. Man sollte ein paar rausstreichen. Dann käme ein interessantes Wort zustande. Aber die kritische Ausgabe von Colli und Montinari hat Jünger ab 1983 in einer jahrelang sich hinziehenden nächtlichen Lektüre fast komplett studiert. Und 1981 sagte er auf der Insel Mainau aus Anlass der Verleihung der Humboldt-Medaille: Vor allem möchte ich Friedrich Nietzsches dankend gedenken, der freilich nicht mehr auf dem klassischen Idealismus fußen konnte. Seine Aufgabe war vielmehr die einer umfassenden Lagebeurteilung mit prognostischen Ausblicken. Sie hat sich bis heute bewährt. Dass es für uns das Schlimmste sei, an der Erde zu zweifeln, war mir ein tröstliches Wort. In Nietzsches Werk schließen sich immer neue Entdeckungen auf. Ähnliches lässt sich vom zweiten Teil des Faust sagen. Die Zeit enthüllt die verborgene Substanz. Ich danke Ihnen für die große Aufmerksamkeit.